Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Mikrofon Tom Funke, schön, dass Sie zuhören. Gestern konnte Olaf Scholz verkünden, die Ampel, sie steht. SPD, Grüne und FDP wollen mehr Fortschritt wagen. So die Überschrift über den Koalitionsvertrag. Was konkret zur Medienpolitik drinsteht, gleich mehr dazu. Außerdem in der Sendung der Tag gegen Gewalt an Frauen. Der ist heute und ich konnte vor der Sendung mit Christine Linke sprechen. Die Professorin für Kommunikationswissenschaft forscht unter anderem zu gesellschaftsspezifischer Gewalt in deutschen Fernsehen. Zunächst aber nach Berlin. Da gab es gestern die große Bühne für SPD, Grüne und FDP, als sie ihren Koalitionsvertrag vorgestellt haben und stolz gesagt haben, was sie alles vorhaben in den nächsten 4 Jahren und wie wichtig und weitreichend das alles ihrer Meinung nach ist. Viel wichtiger als die große Koalitionsshow ist es aber, sich den Koalitionsvertrag genau anzugucken und zu schauen, was da eigentlich ganz konkret drin steht. Und auch, was nicht. Was das macht jetzt Christoph Sterz zu allem, was im Koalitionsvertrag in Sachen Medien und Journalismus zu finden ist.
Medienpolitik ist in Deutschland Sache der Bundesländer, auch als Lehre aus der NS-Zeit. Deswegen werden Medienthemen auf Bundesebene traditionell eher weiter hinten einsortiert. So ist das auch im aktuellen Koalitionsvertrag. Aber trotzdem, ab Seite 124 findet sich durchaus Handfestes zu Medien und Journalismus, meint die grüne Medienpolitikerin Tabea Rössner, die den Medienteil für ihre Partei mitverhandelt hat.
Das Allerkonkreteste ist, dass wir einen Auskunftsanspruch der Presse gegenüber Bundesbehörden einführen wollen und dafür eine gesetzliche Grundlage schaffen. Das ist ein Thema, das uns seit Jahren beschäftigt, weil es da eine Lücke gibt, denn die Landespressegesetze gelten halt nicht für die Bundesbehörden. Und es hat einige Gerichtsprozesse gegeben, aber jetzt steht es im Koalitionsvertrag drin und darüber freue ich mich sehr.
Was ebenfalls konkret im Vertrag steht, dass es Rechtssicherheit geben soll für gemeinnützigen Journalismus. Bisher ist Journalismus steuerlich nicht als gemeinnützig anerkannt. Das jetzt endlich nach mehreren Anläufen wirklich zu ändern, wäre ein wichtiger Schritt, meint Christopher Buschow aus dem Fachbereich Medienmanagement der Uni Weimar.
Das würde es Stiftungen, Spenderinnen und Spendern ja in der Tat erleichtern, finanzielle Mittel an gemeinnützige Medienorganisationen zu geben. Und das ist etwas, was ich zunächst einmal begrüßen würde.
Was Buschow dagegen gar nicht begrüßt, dass der Koalitionsvertrag bei der finanziellen Förderung von Medien relativ vage bleibt und sich auch nur auf eine mögliche Unterstützung von regelmäßig erscheinenden Presseerzeugnissen bezieht. In den vergangenen Jahren hatte die Große Koalition mehrmals geplant, die deutschen Zeitungsverlage finanziell zu unterstützen. Die Verlage warnen seit Jahren davor, dass es wegen der steigenden Kosten für die Zeitungszustellung irgendwann Gegenden in Deutschland geben könnte ohne tägliche Zeitung. Zuletzt war eine jahrelang geplante 220 Millionen Euro schwere Förderung gescheitert wegen rechtlicher Bedenken, auch weil sich rein digitale Angebote zu Unrecht ausgeschlossen sahen.
Schaut mal in den Duden, dann stellt man fest, dass ein Presseerzeugnis etwas ist, was gedruckt wird. Wenn es hier also weiterhin um, sag ich mal, nur gedruckte Medien geht, dann ist das eine aus meiner Sicht bedauerliche Entwicklung, denn wir wissen ja, dass auch neu gegründete, auch digitale Medien eine wichtige Rolle im lokaljournalistischen Bereich spielen können. Es ist ja nicht so, dass wir nicht genug Evidenz hätten, wie man Medienförderung betreiben kann. Unsere europäischen Nachbarländer haben seit Jahrzehnten Erfahrungen in diesem Bereich. Es liegen Gutachten und Studien vor. Das heißt, ich finde es einigermaßen erstaunlich, was jetzt hier geprüft werden soll.
In diesem Zusammenhang erstaunlich ist für Buschow, dass sich die angehende Bundesregierung auf einem anderen Gebiet der Medienförderung genauer äußert. Sie will sich für eine unabhängige Stiftung einsetzen, die Wissenschaftsjournalismus fördert. Und noch etwas ist Buschow aufgefallen, dass die FDP ihre noch im Wahlprogramm sehr deutlichen Forderungen für einen kleineren öffentlich-rechtlichen Rundfunk und einen niedrigeren Rundfunkbeitrag offensichtlich nicht in den Koalitionsvertrag einbringen konnte. FDP-Medienpolitiker und Vertragsverhandler Thomas Hacker.
Ja, der öffentliche Rundfunk in Deutschland ist ja so organisiert, dass es in der Länderhoheit ist. Und wir erleben ja momentan, dass es aktuell eine Diskussion über den Rundfunkauftrag läuft, dass es hier eine Neufassung geben soll und dass auch die Strukturreform dann als nächster Schritt angegangen wird. Also da findet ein laufender Prozess statt, den wir sicherlich von der Bundespolitik her kritisch, konstruktiv begleiten werden.
Anders sieht das beim Auslandsrundfunk aus, bei der Deutschen Welle. Für die ist der Bund zuständig. Sie finanziert sich aus Steuergeldern. Und sie soll, so steht es im Koalitionsvertrag, weiter ausgebaut werden. Also nach einer schon erfolgten Erhöhung für dieses Jahr noch einmal mehr Geld bekommen.
Christoph Sterz dazu, was im Koalitionsvertrag zu Medien und Journalismus steht. Diese Nachricht, die lässt aufhorchen und es stellen sich ganz konkrete Fragen. Beim Kölner Stadtanzeiger und bei der Boulevardzeitung Express, beides Titel der Lumont Verlagsgruppe, soll die komplette Fotoredaktion aufgelöst werden. Was das nun konkret bedeutet, das weiß unsere Korrespondentin Vivien Leue. Wenn Dumont alle Fotografen entlässt, wie kommen denn jetzt die Fotos in die Zeitung? Werden Redakteure jetzt mit Kameras zu allen Terminen losgeschickt?
Ja, also offiziell sind die Fotoabteilungen in Köln und Leverkusen aus betriebsbedingten Gründen aufgelöst worden. Es heißt, da wolle man im Hinblick auf fotografische Dienstleistungen flexibel bleiben. Und das bedeutet natürlich auch, dass man auf andere Fotos zurückgreifen kann, zum Beispiel aus Agenturen, aber eben auch, ja, Sie sprachen es an, von Textjournalisten möglicherweise. Das wird hier und da von vielen Zeitungen schon gemacht. Da werden dann natürlich Kosten auch eingespart, denn ich sage mal, festangestellte Redakteure machen das meistens nebenbei und auch freie Redakteure, die ja trotzdem im Bildbereich Laien sind, werden dafür auch größtenteils nicht so gut bezahlt. Also diese Entlassungen sollen offiziell im Grunde dem Verlag mehr, ich sag mal, Beinfreiheit geben, mehr Flexibilität. Das heißt, man könne dann besser reagieren, Tag und Nacht für alle Angebote, also online wie auch Print, dann die Fotos zu nehmen und zu beauftragen, die gerade gebraucht sind. Um 7 festangestellte Fotografen und Fotografinnen geht es, die nun ab Juli kommenden Jahres erst einmal nicht mehr festangestellt sein werden.
Ja, genau, das wäre jetzt auch die Frage, was passiert denn mit den entlassenen Fotografinnen und Fotografen?
Ja, das wissen Sie noch nicht. Also wenn alles so läuft wie angekündigt, dann sind Sie eben ab kommenden Sommer erstmal arbeitslos, weil man muss auch ganz ehrlicherweise sagen, für Nachrichtenfotografen gibt es nicht so viele Jobs. Ich sagte es eben, der Trend zu weniger professionellen Fotos, zu ja, Journalisten, die mit Fotos machen oder auch, es gibt ja häufig auch Bürgerfotos in manchen Zeitungen, der ist eben absehbar und die jetzt noch festangestellten Fotografen können sich natürlich auch schon, sie haben ja ein halbes Jahr nun Zeit, weiter bewerben, aber da gibt es eben nicht viele Jobs auf dem Markt. Und dann sagte mir ein Fotograf auch, dass generell, also jetzt unabhängig des aktuellen Falles, ist es einfach so, dass freie Fotografen nicht nur weniger verdienen, sondern eben auch weniger geschützt sind. Man muss sich ja vorstellen, die gehen auf Demonstrationen, die gehen zu Terminen, die dann auch mal ein bisschen kritisch sein können. Und Festangestellte wissen immer, ich habe da einen Verlag im Hintergrund mit dem Justiziariat und mit allen, die mir helfen, wenn ich mal angegriffen werde oder wenn es Schwierigkeiten gibt. Und das ist bei Freien eben nicht so.
Und welche Folge wird das für den Lokaljournalismus in Köln haben?
Es wird sich zeigen, der Deutsche Journalistenverband bemängelt, dass es durchaus Qualitätsverluste geben könnte im Bildbereich, weil wenn Laien die Bilder machen, dann sind sie natürlich anders, als wenn Experten, die dafür ausgebildet wurden, mit ihrem Blick die Bilder schießen. Und auch obwohl die heutigen Handykameras viel können, ist auch da nochmal ein Qualitätsunterschied zu sehen für diejenigen, für die das wichtig ist. Bei manchen schnellen Geschichten, die bebildert werden müssen, gehen möglicherweise dann auch mal die mobil gemachten Fotos. Inwieweit die Qualität am Ende wirklich darunter leiden wird, wird sich zeigen. Also die Gewerkschaften DJV und Verdi sehen da durchaus große Gefahren, dass im Grunde dann auch der Regionaljournalismus, der Lokaljournalismus weiter insgesamt darunter leidet.
Und der DJV hat jetzt auch die Chefredaktion des Kölner Stadtanzeigers und Express aufgefordert, die Entlassung zu überdenken. Welche Reaktion hat es denn auf diese Forderungen bisher gegeben?
Offiziell noch keine. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, so eine Aufforderung ist aus gewerkschaftlicher Sicht wichtig und richtig, aber bleibt natürlich in den meisten Fällen eine Aufforderung. Anders ist es, wenn sich die FotografInnen, die Betroffenen, juristisch wehren sollten. Da ist auch noch nichts bekannt, aber in ähnlich gelagerten Fällen passiert das ja häufig, dass dann eben auch unterstützt von den Gewerkschaften das Ganze juristisch, also vor Arbeitsgerichten noch einmal überprüft wird, gerade wenn es um betriebsbedingte Kündigungen geht. Da sind die Hürden natürlich ein bisschen höher. Da müssen gewisse Dinge vorausgesetzt und sein, damit so Kündigungen und Schließungen von ganzen Redaktionen dann auch Bestand haben. Da gab es in der Vergangenheit durchaus auch Erfolge. Ich erinnere mich daran, dass Dumont Regionalredaktionen in eine externe Gesellschaft auslagern wollte. Das ist nun schon ein bisschen her, wollte dann nicht unter Haustarif bezahlen. Letztlich hat das dann aber eben durch solche Proteste dann doch auch wieder geklappt. Also es ist alles noch sehr frisch, es ist alles noch, Sie merken es, ein bisschen in der Spekulationsebene. Wir müssen das beobachten, was da jetzt kommt. Es ist auf jeden Fall für die Betroffenen, auch für die ganze Redaktion, auch die Textredaktion, ein großer Schock gewesen. Es war für sie offenbar nicht absehbar.
Informationen waren das von Vivienne Leuer. Er bezeichnete den früheren Bild-Chefredakteur Julian Reichelt als letzten und einzigen Journalisten in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehre. So Springer-Chef Matthias Döpfner in einer privaten SMS. Döpfner ist aber nicht nur Springer-Chef, sondern auch Präsident des Bundesverbands der Digital-Publisher und Zeitungsverleger BDZV. Und dessen Mitglieder waren diplomatisch gesprochen nicht gerade begeistert von diesen Äußerungen. Hier bei uns in der Sendung hatte der Geschäftsführer des Mintner Tageblatts Döpfners Rücktritt gefordert. Zurückgetreten ist er nicht. Eine Entschuldigung und eine inhaltliche Distanzierung reichten dem BDZV offensichtlich aus, um an Döpfner festzuhalten. Bei Deutschlandfunk Kultur interpretiert Daniel Buß die gestrige Entscheidung.
Also ich interpretiere zweierlei. Zum einen geht es sicher darum, hier auch gesichtswahrend zu bleiben. Es haben ja in den vergangenen Wochen durchaus einige Verleger, auch BDZV-Mitglieder Döpfner, öffentlich kritisiert. Aber Kritik ist natürlich das eine, jemanden rauszuschmeißen, etwas anderes. Und dann braucht der Verband Döpfner natürlich auch. Er ist der Cheflobbyist der Verlegerszene. Er hat das Leistungsschutzrecht für Presseverlage durchgesetzt und Google hat erst vor wenigen Tagen erklärt, jetzt tatsächlich Verträge mit Verlagen abzuschließen, sie also für einige Inhalte zu bezahlen. Das ist Döpfners Erfolg, also quasi auch als weitere Finanzierungsquelle für Verlage. Und jetzt geht es eben auch um sowas wie Kontinuität im Lobbying, gerade wenn es etwa um das Ziel geht, von der Bundesregierung Subventionen zu bekommen. Das hat zuletzt nicht geklappt, jetzt soll es nochmal probiert werden. Dann ist schon keiner so gut in Berlin vernetzt und vor allem auch erfahren wie Döpfner. Der hat bei Axel Springer auch eine eigene Lobbyabteilung mit cleveren Leuten, die im Hintergrund sehr fleißig sind. Und vor allem nutzt er auch schamlos, so muss man das wohl sagen, seine eigenen Blätter, vor allem die Welt, für Lobbytexte. So krass, würde ich sagen, ist niemand im Verlegerkreis. Und zumindest in den nächsten Monaten will der BDZV auf Döpfner offensichtlich nicht verzichten, zumal viele Verleger ja auch die Öffentlichkeit scheuen, zurückgezogen leben, wie seinerzeit die Aldi-Brüder. Döpfner geht da wiederum schon sehr gerne ganz nach draußen, zeigt seinen Kopf und das eben auch für die gesamte Verlegerschaft.
Daniel Buß mit Einordnungen zur Entscheidung des BDZV, dass Matthias Döpfner weiter dessen Präsident bleibt. Heute Abend werden überall auf der Welt viele Gebäude orange angestrahlt. Orange steht zur Erinnerung daran, dass Gewalt gegen Frauen immer noch alltäglich ist. In der Farbenlehre soll Orange für Wärme und Frohsinn, für Hoffnung stehen. In diesem Zusammenhang steht die Farbe vielleicht für Hoffnung auf ein gewaltfreies Leben. Für 139 Frauen bundesweit hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt. Sie wurden 2020 von ihren Partnern getötet. Und jede Stunde erfahren durchschnittlich 13 Frauen Gewalt in Partnerschaften. So berichtet es jüngst die amtierende Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht von der SPD bei der Vorstellung der Kriminalstatistik Partnerschaftsgewalt. Wir bei Medias Res schauen heute am Tag gegen Gewalt an Frauen genauer auf das Thema. Das machen wir mit Christine Linke. Sie ist Professorin für Kommunikationswissenschaft an der Hochschule Wismar. Sie beschäftigt sich dort schwerpunktmäßig mit sprachkommunikationstheoretischen und psychologischen Grundlagen der Kunst, der Medien und des Designs. Und sie hat eine Studie mitverfasst, die aufschlüsselt, dass Gewalt, besonders auch Gewalt an Frauen, in unterschiedlichen Programmsparten und Genres sichtbar ist. Vor allem auch Darstellungen und Erzählungen mit teils expliziter und schwerer Gewalt, vor allem gegen Frauen. Vor der Sendung konnte ich mit ihr über diese Studie reden. Zunächst die Frage, wo kommt am häufigsten geschlechtsspezifische Gewalt im deutschen Fernsehen vor?
Wir finden geschlechtsspezifische Gewalt in allen Programmsparten und am häufigsten tatsächlich in der Fiktion, also alle Programme, denen ein Drehbuch zugrunde liegt, also Serien, Spielfilme. Und das Genre, was am häufigsten geschlechtsspezifische Gewalt sichtbar macht, ist die Krimiserie, die wir natürlich im deutschen Fernsehen auch sehr vielfältig vertreten haben.
Und wie haben Sie das in Ihrer Studie genau herausgefunden?
Unsere Studie basiert auf einer repräsentativen Stichprobe für das Jahr 2020. Wir haben uns konzentriert auf die 8 Hauptsender des deutschen Fernsehens, haben sozusagen jeden Wochentag zweimal zufällig vertreten über das Jahr verteilt und können deswegen eben von einem repräsentativen Sample sprechen. Und hier haben wir uns die den Zeitslot angeguckt, wo am meisten Menschen auch Fernsehen schauen, nämlich die Pre-Primetime und Primetime, den Zeitbereich zwischen 18 und 22 Uhr. Insgesamt sind das mehr als 450 Stunden Material, die wir gesehen haben. Das spiegelt sich in über 500 Sendungen wieder, die wir analysiert haben.
Und wenn im Tatort nachts eine Frau durch den Wald geht, da wissen wir schon, was als nächstes passiert. Auch diese gewaltdarstellende Erzählweise haben Sie untersucht. Mit welchem Ergebnis denn?
Wir können letztlich sagen, dass wir es tatsächlich in diesen typischen erwartbaren fiktionalen Erzählungen finden und da aber eben auch in der Bandbreite von Nebenhandlung bis im Zentrum der Handlung. Ja. Wir finden es aber eben auch in Programmsparten und Genres, wo wir es gar nicht so sehr erwarten, also eben auch im Unterhaltungsbereich. Scripted Reality, das ist auch ein Bereich, wo wir unbedingt zukünftig uns mit beschäftigen müssen und auch problematisieren müssen, wie es da teilweise dargestellt wird. Wir finden es natürlich aber auch in der Nachrichtenberichterstattung und das ist auch nochmal eine Besonderheit der Studie, dass wir uns auch ein bisschen unterschiedlich funktionierenden Dinge, also durchaus eine journalistische Berichterstattung angeschaut haben, sowohl als auch eben eine fiktionale Darstellung.
Und was sind denn die Gründe dafür, dass im Fernsehen immer noch so stark auf Gewalt an Frauen gesetzt wird?
Ich glaube, da ist ja ganz wichtig, nochmal kurz innezuhalten und sich klarzumachen, dass im Fernsehen per se Gewaltdarstellungen sehr, sehr häufig sichtbar werden. Und wir haben uns ja in der Studie wirklich nur, da haben wir uns ja sehr intensiv auch eine Definition rangeholt, die sich an die Istanbul-Konvention anlehnt. Wir haben uns ja nur die geschlechtsspezifische Gewalt, also die Gewalt, die aufgrund des Geschlechts erfahren wird, angeschaut. Die Frage, wieso, ist natürlich eine ganz, ganz grundlegende, ich per se auch gar nicht beantworten kann und will. Ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass es ja auch wichtig ist, zu repräsentieren, was in der Realität stattfindet. Ja, und das ist ja, geschlechtsspezifische Gewalt ist ein wichtiges Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Die Frage ist natürlich, inwieweit wird das repräsentiert und wo ist vielleicht diese Darstellung auch zu problematisieren. Und das ist sie immer dann, wenn sie Stereotyp ist, wenn sie vielleicht Dinge verharmlost oder normalisiert oder wenn sie natürlich auch durch eine vielleicht unreflektierte und auch Dinge aussparende, auch vielleicht Lösungen aussparende Perspektive Dinge reduziert.
Und nur in wenigen Fällen wird eine differenzierte Perspektive von Betroffenen und Opfern deutlich. Was genau meinen Sie denn mit differenzierte Perspektive von Betroffenen und Opfern?
Wir haben das in 8% der Fällen tatsächlich als differenzierte Opferperspektive gefunden. Und da haben wir uns letztlich sehr viel Mühe gegeben und eine am Material entwickelte Kategorisierung hinsichtlich der, inwieweit wird eine Opferperspektive sichtbar, aufgeschlüsselt. Und wir sprechen von einer differenzierten Opferperspektive immer dann, wenn die Betroffenen selbst sichtbar werden, zu Wort kommen und diese Erfahrung von Gewalt auch selbst wiedergeben können. Und das sehen wir als Voraussetzung dafür, dass die Situation der Betroffenen auch wirklich nachvollziehbar für die Zuschauenden wird. Und genau diese Konstellation finden wir eben nur in 8% der Fällen. Wir finden es zumindest anteilig dann in knapp einem Viertel nochmal der Sendung. Da sagen wir, okay, sie werden sichtbar und es wird zumindest durch sie oder vielleicht auch durch eine andere Person nochmal von dieser Gewalthandlung oder Gewalterfahrung erzählt. Aber das ja Entsetzliche ist, dass wir in über 60% der Darstellung eben keine oder nur eine randständige Sichtbarkeit der Perspektive der Betroffenen haben. Also es ist randläufig, es wird überhaupt nicht fokussiert, dann in diesen 63%, was sozusagen das Erleben der Opfer ist und deren Perspektive.
Und was müssten da sich jetzt bei Fernsehproduktionen in Zukunft Ihrer Ansicht nach verändern?
Ich glaube, es muss eine Diskussion darüber geben, dass natürlich das Anliegen, das Ziel sein muss in vielfältigen Produktionen. Und da ist es natürlich auch nochmal wichtig zu unterscheiden hinsichtlich der verschiedenen Genre und auch Programmsparten. Aber diese Betroffenenperspektive gilt es sichtbar zu machen, sichtbarer zu machen und darüber hinaus eben auch Hilfsangebote und Präventionen zu zeigen. Das ist zum Beispiel ein anderer Befund, wichtiger Befund der Studie, dass das wirklich nur in ganz wenigen Fällen überhaupt passiert, obwohl es und das sehen wir bei anderen Themen, bei anderen problematischen Zusammenhängen, durchaus einfach wäre, das auch mit zu adressieren.
Die Professorin Christine Linke war das, Kommunikationswissenschaftlerin an der Hochschule Wismar. Zu dem Thema finden Sie übrigens online auf unserer Seite deutschlandfunk.de/mediasres ein Interview mit Dorothee Schön, einer Drehbuchautorin, die unter anderem Tatorte schreibt, über die Studie und ihre Einschätzung dazu.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, ich bin Daniel Frasch, bin Sportredakteur und stellvertretender Redaktionsleiter in der Redaktion des Boten. Und bei uns morgen auf Seite 1 wird es einen Bericht geben, und zwar einer Sonderimpfaktion bei uns in der Gemeinde Winkelheid im Nürnberger Land. Da waren wir heute Vormittag vor Ort, um uns selbst mal ein Bild zu machen. Und ja, dieses Bild hat sich mal wieder dem geähnelt, die wir auch in den vergangenen Wochen und bei diesen Sonderimpfaktionen schon gesehen haben. Sprich, lange Schlangen von Menschen, die teilweise 3 Stunden vor Öffnung um 7 Uhr morgens schon da waren bei 0 Grad, um eine der insgesamt nur 80 Impfdosen eben zu bekommen. Und darunter waren viele Boosterimpfungen, aber natürlich auch Erstimpfungen. Und auch da wollte man natürlich mal genauer wissen, wie kann es sein, dass sich eine 17-jährige Auszubildende jetzt dazu entschieden hat, sich impfen zu lassen und das nicht schon vor einigen Wochen oder Monaten getan hat. Und natürlich sitzt der Frust bei vielen Menschen tief, weil eben viele umsonst in der Kälte ausharren mussten und ohne Impfung wieder nach Hause geschickt wurden. Und das ist nun mal ein Thema, das uns in den vergangenen Wochen sehr, sehr viel begleitet hat und das uns auch in den bevorstehenden Wochen, denke ich, nach wie vor nicht loslassen wird.
Das war Medias Res für heute. Morgen gibt's hier nach Redaktionsschluss eine Radioversion unseres Podcasts. Hier diskutieren wir mit unseren Hörerinnen und Hörern über ihre Kritik und ihre Fragen zum Thema Journalismus und Medien. Sie können uns ihre Anmerkungen schicken an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Den Podcast können Sie auch nachhören in der DLF Audiothek App. Jetzt im Programm folgten die Nachrichten und den Büchermarkt. Am Mikrofon Tom Funke.